Radio Prag Nachrichten.
Oberstaatsanwalt Rampula abberufen. Finanzminister Kalousek hält die Einführung einer progressiven Einkommensteuer für möglich. Tschechien stellt 5 Millionen Kronen für Somalia-Hilfe zur Verfügung. Oberstaatsanwalt Vlastimil Rampula wurde von Justizminister Jiří Pospíšil abberufen. Hauptgrund ist der Vorwurf, Untergebene an einem Widerspruch im Fall der bankrotten Postbank IPB gehindert zu haben. Weiterhin habe er auf Fehlentscheidungen einiger Mitarbeiter nicht reagiert. Rampula hat nun das Recht, innerhalb von 15 Tagen Einspruch gegen seine Abberufung einzulegen. Der Oberstaatsanwalt steht schon länger in der Kritik. Die Wochenzeitung Respekt schrieb im Mai, er habe mehrere Fälle verschleppt, unter anderem die Untersuchung über Unregelmäßigkeiten beim Kauf des Jagdflugzeuges Gripen. Rampula selber erklärte gegenüber dem Nachrichtenserver euro.cz, er wisse von keinem Verstoß, aufgrund dessen man ihn abberufen könne. Der tschechische Ableger der Antikorruptionsorganisation Transparency International begrüßte die Abberufung. Dies sei ein erster notwendiger Schritt, das Vertrauen der Bevölkerung in die Staatsanwaltschaft zurückzugewinnen. Die Tschechische Republik stellt 5 Millionen Kronen, umgerechnet 200.000 Euro, für Somalia zur Verfügung. Die Gelder werden über die Organisation der Vereinten Nationen in die Region fließen, ließ das Außenministerium am Freitag verlauten. Das Ministerium verfolge die Entwicklung in der Region und werde die Regierung um weitere Hilfen bitten, sollte dies nötig werden. Tschechien ist in der Region dauerhaft engagiert. In den letzten 5 Jahren flossen umgerechnet etwa 2 Millionen Euro nach Afrika. Die momentane Dürre betrifft laut UN 12 Millionen Menschen, 3,7 Millionen von ihnen sind von einer akuten Hungersnot bedroht. Der Finanzminister erklärte sich am Freitag in der Tageszeitung Hospodarske Noviny bereit, für eine gewisse Zeit eine progressive Besteuerung von Einkommen einzuführen. Zur Bedingung machte er aber die Bereitschaft der Partei, der öffentlichen Angelegenheiten, einer einheitlichen Mehrwertsteuer in Höhe von 19% zuzustimmen. Vorher hatte die VV-Partei verlauten lassen, ein Mehrwertsteuersatz von 19% käme für sie nicht in Frage, solange keine progressive Besteuerung existiere. Das tschechische Außenministerium kritisierte Österreich wegen der Freilassung eines im Baltikum als Kriegsverbrecher gesuchten früheren KGB-Offiziers. Es sei die moralische Pflicht eines jeden EU-Staates, Personen vor Gericht zur Verantwortung zu ziehen, die für den Tod von Menschen unter den Diktaturen des ehemaligen Ostblocks verantwortlich seien. Der 62-jährige Michael Golovatov war vor einer Woche bei einer Zwischenlandung in Wien festgenommen worden. Obwohl ihn Litauen mit europäischem Haftbefehl sucht, hat ihn Österreich wieder freigelassen. Vilnius hält den Russen für einen der Hauptverantwortlichen bei der blutigen Niederschlagung von Protestaktionen in Vilnius durch sowjetische Truppen am 13. Januar 1991. Dabei waren 14 Menschen getötet worden. Zum Sport. Eine aktuelle Meldung vom Fußball. Das traditionelle Spiel des tschechischen Meisters gegen den Pokalsieger vor Saisonbeginn gewann am Freitag der FC Viktoria Pilsen gegen den FK Mladá Boleslav. In einem spannenden Spiel stand es nach 90 Minuten 1:1 unentschieden. Die Entscheidung fiel dann im Elfmeterschießen, das Pilsen mit 4:2 für sich entscheiden konnte. Die Wettervorhersage für Samstag, den 23. Juli. Am Samstag ist es in Tschechien zunächst heiter, im Laufe des Tages von Südosten zunehmende Bewölkung. Stellenweise werden Schauer oder Regen erwartet, vereinzelte Gewitter sind möglich. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 17 bis 21 Grad Celsius, in höheren Gebirgslagen nur bei maximal 13 Grad Celsius. Sie hörten die Nachrichten von Radio Prag mit Marco Zimmermann.
Hallo auf den Wellen des tschechischen Rundfunks. Nach den aktuellen Meldungen darf ich Sie nun wieder zu einer neuen Sendung von Radio Prag einladen. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Lothar Martin. In unserem heutigen Programm machen wir mit Ihnen einen Ausflug ins westböhmische Pilsen und wollen dort mit Ihnen ganz tief hinabsteigen. In den Untergrund von Pilsen, wo sich ein noch gut erhaltenes Netz von verwinkelten und geheimnisvollen Gängen befindet. Alles weiter dazu erfahren Sie in unserer Sendereihe Reiseland. Zuvor hören Sie eine weitere Lektion unseres Tschechisch-Sprachkurses. Zum Beginn der Sendung aber hören Sie wie gewohnt das Tagesecho und zwar mit diesen Themen. Sind Schlösser und Burgen out? Die Besucherzahlen der tschechischen Touristenziele seit der Wende von 1989 lassen darauf schließen. Jetzt aber soll eine Kampagne die Trendwende einleiten. Mehr dazu erfahren Sie in unserem ersten Beitrag. Und Pilsen und Jablonec meistern die erste Prüfung souverän. Die beiden tschechischen Fußballclubs sind ohne Mühe in die dritte Qualifikationsrunde der europäischen Wettbewerbe gelangt. In dieser Runde greifen auch Sparta Prag und Mladá Boleslav ins Geschehen ein. Das und anderes mehr hören Sie jetzt gleich im Tagesecho. Viel Spaß beim Zuhören. Tschechien ist ein Land der Schlösser und Burgen, doch seit der Wende von 1989 besuchen immer weniger Menschen diese traditionellen Touristenziele außerhalb von Prag. Die gesamtstaatliche Denkmalschutzbehörde startet daher nun eine Kampagne, um wieder mehr Gäste aus dem In- und Ausland genau dorthin zu führen. Weitere Einzelheiten von Till Janzer.
In den letzten Jahren konzentrieren sich die Touristen in Tschechien vermehrt auf ein einziges Ziel, die Stadt Prag. All die anderen schönen Orte außerhalb der tschechischen Hauptstadt haben hingegen das Nachsehen. Vor allem die ausländischen Gäste bleiben weg. Der Rückgang verläuft in Wellen. Nach den Anschlägen von New York im Jahr 2001 gingen die Zahlen rapide bergab. Danach stiegen sie wieder an, aber die Finanz- und Wirtschaftskrise bedeutete einen erneuten Schlag, wie der stellvertretende Leiter der tschechischen Denkmalschutzbehörde Petr Svoboda gegenüber Radio Prag erläuterte. Jährlich führen wir 4,4 Millionen Besucher durch die Schlösser und Burgen. Darunter sind 440.000 Ausländer, also 10%. In der letzten Zeit liegt der Rückgang der ausländischen Besucherzahlen bei 15-20% im Jahr. Das Bild ist allerdings etwas verzerrt, da wir die ausländischen Besucher nicht immer erkennen. Wir können nur erfassen, wie viele Menschen an Führungen in einer Fremdsprache teilnehmen oder sich einen Audioguide nehmen. Wenn ein Ausländer aber an einer tschechischen Führung teilnimmt, gilt er als Inländer. Die tschechische Denkmalschutzbehörde verwaltet insgesamt 103 Objekte und 90 davon können besucht werden. Zu den bekanntesten gehören die Burg Karlstein in Mittelböhmen, Český Krumlov, Grumau in Südböhmen und das weitläufige Schlossareal von Lednice in Südmähren. Traditionell die meisten ausländischen Besucher kommen aus Deutschland, gefolgt von Holländern und Franzosen. Um sie und die Gäste aus weiteren Ländern wieder verstärkt für Sehenswürdigkeiten außerhalb von Prag zu begeistern, versucht die Behörde zwei Wege. Im Vordergrund steht die Zusammenarbeit mit Czech Tourism, der Regierungsagentur, die sich um den Incoming-Tourismus und die Präsentation der Tschechischen Republik im Ausland kümmert.
Ve středočeském pracovišti jsme zřídili rezervační centrum, které se stará především o cestovní kanceláře.
An unserem mittelböhmischen Sitz haben wir ein Buchungszentrum eingerichtet, das vor allem Reiseagenturen und Reiseveranstalter betreut, aber auch Besichtigungstouren für Einzelpersonen bucht. So zum Beispiel für die Kreuzkapelle auf Karlstein, weil dort nur 15 Besucher in der halben Stunde hinein dürfen. Zudem haben wir ein spezielles System eingerichtet, über das die Reiseagenturen, die mit uns einen Vertrag haben, direkt buchen können. Sie können dort auch beispielsweise eine Führung in Italienisch anfordern und wir kümmern uns dann um einen italienischen Fremdenführer. Vor kurzem haben aber die Denkmalschützer auch einen Vertrag mit dem Verband der Hostels abgeschlossen. Hintergrund ist, dass zwar die Zahl der organisierten Reisegruppen abnimmt, dafür aber immer mehr Besucher individuell anreisen. Man wolle sich daher verstärkt an die jungen ausländischen Leute wenden, die in den Hostels unterkommen, sagt Petr Svoboda. Der Vertrag beinhaltet die Werbung auf den Webseiten des tschechischen und des internationalen Hostelverbandes. So erfahren die jungen Leute schon bei der Planung ihres Urlaubs in Tschechien, dass sie mit ihrem Hostelausweis bei uns eine Ermäßigung von etwa 30% erhalten. Zudem verteilen wir unsere Flyer an internationale Buslinien. Unser Werbematerial liegt in den Hostels und an vielen weiteren Orten in Tschechien aus.
Přímo v těch hostlech v České republice na nejrůznějších místech.
Ein Beitrag von Till Janzer über Tschechiens Burgen und Schlösser beziehungsweise darüber, wie man hierzulande wieder mehr Gäste für einen Besuch dieser altertümlichen Steinbauten gewinnen will. Doch wechseln wir nun das Thema und wenden uns nach Kultur und Geschichte im Paket dem immer wieder heiß diskutierten Fußball zu. Durch schwache Leistungen hat der tschechische Clubfußball in den zurückliegenden Jahren in Europa immer mehr an Boden verloren. In der aktuellen Fünfjahreswertung der UEFA, die vor dieser Saison bekannt gegeben wurde, ist Tschechien mittlerweile bis auf den 20. Platz zurückgefallen. Vor Tschechien stehen dabei gegenwärtig auch die beiden einstigen Fußballzwerge Israel und Zypern. Das hat zur Folge, dass der tschechische Verband jetzt nur noch 4 Vereine für die beiden europäischen Wettbewerbe melden kann. Einen für die Champions League und 3 für die Europa Liga. Doch nicht nur für die jeweilige Gruppenphase der beiden Wettbewerbe, sondern nur für deren Qualifikation. Inzwischen ist der tschechische Punktestand in der 5-Jahres-Wertung bereits so gering, dass 2 Teams des Quartetts schon in der 2. Runde der Qualifikation ran müssen. In diesem Sommer waren das der Meister Viktoria Pilsen und der Drittplatzierte der abgelaufenen Meisterschaft, der Klub aus Jablonec nad Nisou. Nun aber die gute Nachricht. Beide Mannschaften haben die 2. Qualifikationsrunde mit Bravour bestanden. Das Meisterteam aus Pilsen hatte es in dieser Runde mit dem armenischen Titelträger Punik Erivan zu tun und hat diesen in beiden Duellen mit insgesamt 9:1 Toren vom Platz gefegt. Dem 4:0 in Erivan vor einer Woche ließen die Westböhmen am Dienstag einen ebenso sicheren 5:1 Heimsieg folgen. Trainer Pavel Wirba war daher sichtlich zufrieden.
Ich denke, der Unterschied zwischen uns und Erivan wurde nicht nur im Hinspiel deutlich. Der Abstand von Erivan ist sehr groß. Ich muss daher meine Spieler loben, dass sie das ganze Spiel über sich bemüht haben, möglichst viele Tore zu schießen und die Zuschauer zu unterhalten. Das ist gelungen. Ich glaube, dass wir auch gegen Trondheim ein gutes Spiel liefern können. Wir werden alles machen, um weiterzukommen.
Gut angeschlagen bei den Pilsern hat auch der slowakische Neuzugang Marek Bakoš. Der 28-jährige Stürmer traf sowohl im Hinspiel als auch vor eigenem Publikum gleich doppelt. Dennoch schätzte er kritisch ein, dass in seiner Chancenverwertung noch Luft nach oben sei.
Ich hatte bereits so ein dummes Gefühl, weil ich viele Chancen vergeben hatte. Wir haben es nicht geschafft, ein Tor zu erzielen und waren schon leicht apathisch. Als wir das überwanden, waren alle froh und das hat sich dann auch in unserem weiteren Spiel und in den Toren niedergeschlagen.
In der 3. Qualifikationsrunde zur Champions League treffen die Pilsener nun auf das international viel erfahrene Team von Rosenborg Trondheim. Dabei müssen sie in der kommenden Woche zunächst in Norwegen antreten. Ebenfalls mit 5:1 hat auch der FK Baumit Jablonec sein Heimspiel gegen den albanischen Klub Flamutari Flora gewonnen. Da sich die Nordböhmen schon im Hinspiel mit einem 2:0-Sieg keine Blöße gaben, zogen auch sie ungefährdet in die 3. Runde der Europa Liga ein. Dennoch hatte Doppeltorschütze Karel Pitak viel Lob für den Gegner übrig.
Sie haben gut begonnen und wir haben damit ein bisschen Probleme gehabt. Sie haben gar nicht so schlecht gespielt. Nach den Toren haben wir aber die Nervosität abgelegt und begonnen, unser Spiel zu machen. Ich denke, wir waren besser als unser Gegner.
In der 3. Qualifikationsrunde wartet nun der niederländische Spitzenklub AZ Alkmaar auf die Neißelstädter. Und auch die beiden anderen tschechischen Vereine greifen jetzt ins Geschehen ein. Vizemeister Sparta Prag kreuzt dabei mit dem FK Sarajevo die Klingen und Pokalsieger Mladá Boleslav tritt gegen den zypriotischen Klub AEK Larnaka an. Das war es für heute in unserem Tagesecho. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Nun aber wollen wir, wie an jedem Freitag um diese Zeit, mit Ihnen gemeinsam wieder für knapp 3 Minuten Tschechisch lernen. Und dabei passen wir uns quasi dem derzeit sehr nassfeuchten Wetter an, denn Markéta Kachlíková hat für Sie eine Lektion zum Thema Flüsse und Bäche in Tschechien zusammengestellt. Mit ihr im Studio liest Irena Bernochová.
Tschechisch gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben in unserer Serie bereits die Prager Türme, aber auch die Inseln und Brücken der tschechischen Hauptstadt behandelt. Und wo sich eine Insel bzw. eine Brücke befindet, dort muss es auch Wasser geben, sei es ein Fluss,
Řeka,
oder ein Bach,
Potok.
Und eben den Prager Gewässern ist die heutige Ausgabe von Tschechisch gesagt gewidmet. Der wichtigste Fluss in Prag ist natürlich die Moldau.
Vltava.
Der Name geht höchstwahrscheinlich auf das germanische Veltahva, also wildes Wasser, zurück. Die Moldau hat in Prag etwa 100 Zuflüsse.
Přítoky.
Viele von ihnen sind aber sehr klein. Einer der längsten Bäche Prags ist der
Botič.
Die Prager sprechen ihn sowohl weich aus,
Botic,
als auch hart,
Botic.
Der Name wurde bereits im 12. Jahrhundert genutzt und es gibt mehrere Theorien zu seiner Entstehung. Laut der gängigsten Theorie stammt der Name von den alttschechischen Verben
Botic
oder
Botnit,
also sich vergrößern, über die Ufer treten. Ein weiteres bekanntes Flüsschen
Rička
in Prag ist die
Roketka.
Es wird bereits in der Christian-Legende aus dem 10. Jahrhundert erwähnt. Das alttschechische Wort
Roketa,
das im Namen enthalten ist, bezeichnet das Weidengebüsch, das den Fluss bis heute säumt. Und zum Schluss noch das Flüsschen
Čertovka
auf der Kleinseite. Eigentlich handelt es sich um keinen selbstständigen Bach, sondern um einen bereits im Mittelalter künstlich angelegten Moldaukanal. Im 16. Jahrhundert trug er den Namen Rosenbergkanal nach Wilhelm von Rosenberg, dem Besitzer der umliegenden Grundstücke. Die heutige Bezeichnung
Čertovka,
in der Übersetzung so viel wie Teufelsfluss, geht nach einer Sage auf eine Teufelsfrau zurück, die einst in der Nähe des Flussarms gewohnt haben soll. Wahrscheinlicher ist aber, dass der Name vom Haus zu den sieben Teufeln abgeleitet wurde. Die
Čertovka
ist mit dem Boot befahrbar und die Gegend um den malerischen Wasserweg auf der Kleinseite mit seinen alten Häusern bezeichnet man auch als Prager Venedig.
Pražské Benátky.
Auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Soweit die aktuelle Lektion unseres Sprachkurses. Und nun zu unserer heutigen Sendereihe. Ein Tourist, der sich die St. Bartholomäus-Kathedrale auf dem Pilsner Marktplatz oder das gegenüberstehende historische Rathaus anschaut, ahnt meistens nicht, dass es da Sehenswertes auch unter der Erdoberfläche gibt. Denn unter dem ganzen historischen Stadtkern von Pilsen führt ein verwinkeltes und kompliziertes Netz von Gängen, die einstige Kelleranlagen der ältesten Pilsner Häuser miteinander verbinden. In den Untergrund von Pilsen kann man sich begeben, jedoch nur mit einem erfahrenen Begleiter. Hören Sie nun die Wiederholung unserer Senderei Reiseland vom 13. November 2010 von und mit Martina Schneibergowa.
Reiseland Tschechien.
Ein Tourist, der sich die St. Bartholomäus-Kathedrale auf dem Pilsner Marktplatz oder das gegenüberstehende historische Rathaus anschaut, ahnt meistens nicht, dass es da Sehenswertes auch unter der Erdoberfläche gibt. Denn unter dem ganzen historischen Stadtkern von Pilsen führt ein verwinkeltes und kompliziertes Netz von Gängen, die einstige Kelleranlagen der ältesten Pilsner Häuser miteinander verbinden. In den Untergrund von Pilsen kann man sich begeben, jedoch nur mit einem erfahrenen Begleiter. Der Eingang in die unterirdischen Räumlichkeiten von Pilsen befindet sich im Gebäude des Brauereimuseums in der Straße Veleslavinova Nummer 6, unweit des Marktplatzes. Die Führung durch das Labyrinth beginnt in einem Raum, wo einst Eis gelagert wurde, das in der Brauerei sowie den umliegenden Gasthäusern gebraucht wurde. Die Gänge unter der westböhmischen Metropole sind insgesamt 19 Kilometer lang, besichtigen kann man jedoch nur einen Abschnitt der Gänge, der etwa 800 Meter lang ist. Die Besucher befinden sich während der Führung etwa 9 bis 12 Meter tief unter der Erde. Die Stadt Pilsen wurde 1295 gegründet und mit den ersten Häusern sind auch die ersten Keller, unterirdischen Gänge und Brunnen entstanden. Šárka Zemanová kennt sich in dem unterirdischen Labyrinth gut aus. Die Philologiestudentin macht in ihrer Freizeit Führungen durch die Gänge, die sich unter dem Pilsner Stadtkern verbergen. In jedem mittelalterlichen Haus gab es einen Keller. Unter diesem Keller hatten die Bewohner oft noch eine weitere unterirdische Etage errichtet. Am Anfang handelte es sich nur um tiefere Gruben oder Löcher. Sie dienten zur Aufbewahrung von Lebensmitteln. Mit der Zeit wurden diese Gruben erweitert und miteinander durch Gänge verbunden. Es dauerte einige Jahrhunderte lang, bis die Räumlichkeiten in die heutige Form ausgebaut wurden. Die Temperatur war unter der Erde während des ganzen Jahres gleich. Die Räumlichkeiten waren darum ein idealer Ort für die Lagerung verschiedener Vorräte von Nahrungsmitteln. Während der Führung kann man unter der Erde auch eine Reihe von Brunnen sehen. Aus diesen Brunnen haben die Pilsner jahrhundertelang das Trinkwasser geschöpft, weil das Wasser aus den Flüssen nicht besonders rein war. In den unterirdischen Gängen wurden früher auch Bierfässer gelagert. Dazu diente immer eine Bierfassbank, die in den Felsen gemeißelt wurde. Bis heute ist eine solche Bank in einem der Gänge erhalten geblieben. In einem der Räume kann sich der Besucher die Vorstellung darüber machen, wie die unterirdischen Gänge und Schächte im Mittelalter erbaut wurden. Auf einem der Gemälde ist ein Bergmann mit der typischen Arbeitskleidung abgebildet. Er hatte eine Kapuze und hielt eine Fackel in der Hand, mit der er den Weg beleuchtete. Die Bergarbeiter zogen eine Art kleinen Trog hinter sich her, auf dem sie das abgebaute Material transportierten. Um das Material einfacher nach oben zu bekommen, wurden an mehreren Orten Schächte errichtet, durch die ein anderer Arbeiter den Trog hinaufzog. Ende des 20. Jahrhunderts haben die Archäologen die unterirdischen Gänge in Pilsen erforscht. Viele der Funde sind heutzutage in den Gängen ausgestellt. Die Mehrheit der Ausgrabungen stammt aus den Abfallgruben und den zahlreichen Brunnen, die sich bis heute unter der Erde befinden. Die Stadt Pilsen wurde fast nie erobert. Die Lage der Stadt an den drei Flüssen sowie eine mächtige Stadtbefestigung trugen dazu bei, dass die Mehrheit der Angreifer nach einer Zeit erfolglos abziehen musste. Während der Hussitischen Kriege gab es insgesamt 4 Versuche um die Eroberung von Pilsen, die alle scheiterten. Erst während des Dreißigjährigen Kriegs gelang es Mansfeld, in die Stadt einzudringen und sie unter Kontrolle zu bekommen. In den unterirdischen Räumlichkeiten hatten sich die Bewohner von Pilsen damals sowie während anderer Kriege monatelang versteckt. Das System der Gänge hatten zudem geheime Boten während der Belagerung der Stadt genutzt. An die Versuche um die Eroberung der Stadt erinnern in den Kellerräumen ausgestellte historische Waffen. In den Wänden einiger der kleineren Räumlichkeiten sind immer noch kleine Löcher zu sehen. Das sind jedoch keine Spuren von Kugeln, erzählt Šárka Zemanová. Die Löcher zeugen davon, dass an der Stelle einst eine große, schwere Eichentür hing und der Raum höchstwahrscheinlich als Tresor genutzt wurde. In gefährlichen Zeiten versteckte der Besitzer hier wertvolle Sachen, Dokumente sowie Schmuck. Es wurden hier einige solche Tresorräume gefunden. Es kann sein, dass einst die Gänge nicht alle miteinander verbunden waren, wie es heute der Fall ist. Die Experten sind der Meinung, dass die Gänge einst durch Gitter voneinander getrennt waren, denn fremde Leute sollten keinen Zugang zu den Vorräten oder wertvollen Sachen haben. In einem der größeren Kellerräume ist eine Druckpresse installiert. Sie habe hier, so Šárka Zemanová, natürlich nie gestanden. Sie solle aber daran erinnern, dass in Pilsen das erste tschechisch geschriebene Buch gedruckt wurde. 1468 erschien nämlich in Pilsen die Trojanische Chronik. Und bei der Druckmaschine macht Šárka Zemanová auf eine Rarität aufmerksam. Tief in die Dunkelheit führt ein Gang, den man nicht betreten kann, der aber einen besonderen Querschnitt hat. Wenn man in den Gang hineinschaut, sieht man, dass er einen Querschnitt wie ein Schlüsselloch hat. Darum wird er auch Schlüsselgang genannt. Es soll hier noch mehrere ähnliche Gänge geben. Sie wurden als eine Art Wasserkanäle erbaut, die das überflüssige Wasser aus den Kellern ableiten sollten. Der besondere Querschnitt des Gangs entstand dadurch, dass der Bergarbeiter, der ihn ausgegraben hatte, bei der Arbeit aufrecht stand und sich mit einer Holzvorrichtung auf den Schultern an den Wänden abstützte. Sein Körper mit der Holzvorrichtung hinterließ dann beim Graben diese ungewöhnliche Form des Ganges. Sie erinnert an ein Schlüsselloch. Die Führung durch die unterirdischen Gänge und Kelleranlagen von Pilsen endet im Wasserturm, den die Pilsner im 16. Jahrhundert erbauten. Vom Wasserturm geht es wieder zurück bis in die einstige Eisgrube, in der der Spaziergang begonnen hat. Die historischen unterirdischen Räumlichkeiten von Pilsen sind außer Januar das ganze Jahr hindurch zugänglich. Es empfiehlt sich, den gewünschten Besichtigungstermin reservieren zu lassen. Nach vorheriger Absprache sind auch Besichtigungen außerhalb der Öffnungszeiten möglich.
Nach unserem Ausflug in die westböhmische Stadt Pilsen sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Wenn Sie Zeit und Lust haben, können Sie uns stets auch im Internet besuchen. Unter www.radio.cz finden Sie alle unsere Beiträge zum Nachlesen und Nachhören. Im Namen der gesamten Redaktion bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Am Mikrofon verabschiedet sich Lothar Martin. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache.